begegnet. Er ist ja der bekannteste Schriftsteller, vor allem der 20er Jahre. Und dann ist natürlich die Frage, was wird aus einem Sozialdemokraten und Arbeiterdichter im Dritten Reich? Und das ist tatsächlich eine schwierige, traurige und auch durchaus ambivalente Geschichte. Also weil Karl Brügger eine Geschichte hat, die eben jetzt nicht vom heldenhaften Widerstand geprägt ist, aber doch von großer Distanz und Ablehnung des Nationalsozialismus, gleichzeitig aber vom Drang und vom Willen, diese Zeit irgendwie durchzustehen. Und das führt zu ganz schrägen Dingen, die man dann schon auch genau anschauen muss, um sie richtig zu bewerten.
Was war denn genau ambivalent?
Nun ja, also wenn man heute Brüggers Werk liest, kann man manchmal mit so einer gewissen internationalen oder friedensbewegten Biografie schon erschrecken, wie national und wie wertschätzend Brügger zum Beispiel auch über Kameradschaft unter Soldaten im Ersten Weltkrieg spricht. Das kann einem ein Stück weit auch fremd sein, aber Brügger hat da eine Haltung, die durchaus zeitgebunden ist und die jetzt erstmal mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hat, die aber von Nationalsozialisten gut verwendet werden kann. Wer Brügger allerdings und seine Biografie ein bisschen kennt, dem ist eigentlich schon klar, dass Brügger mit den Nationalsozialisten nichts gemein hat, eigentlich.
Aber das war ja immer wieder der Vorwurf, dass die Nationalsozialisten Karl Brügger vereinnahmt haben. Hat er sich denn vereinnahmen lassen?
Zwangsläufig ja. Also er konnte da auch wenig dagegen tun. Man muss erstmal anfangen, wie es mit Brügger 1933 und dem Nationalsozialismus begonnen hat. Erstmal war er noch im Februar 1933 aktiv für die SPD im Wahlkampf, hat zum Beispiel Veranstaltungen gemacht, die mit dem Titel Freiheit oder Sklaverei, und mit Sklaverei war da der Nationalsozialismus gemeint. Und er hat sich bewusst in dieser Zeit nach der Machtübergabe an Hitler noch im März 1933 in den Nürnberger Stadtrat wählen lassen. Das ist ein Statement, und zwar ein Statement für die SPD, für seine Partei und gegen die Nationalsozialisten. Allerdings buhlen die Nationalsozialisten um ihn schon als Person und als Mensch, der ganz bekannte Worte geprägt hat. Zum Beispiel das Wort, dass Deutschlands ärmster Sohn auch sein Getreuster war in den Zeiten großer Not im Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg. Und das passt in die Vorstellung der Nazis von einer Volksgemeinschaft schon herein. Brügger hat das aber wirklich ganz anders gemeint, und man sieht, wie er es anders meint, indem er nämlich bei der entscheidenden Wahl der letzten, die es da überhaupt noch gab, wo die Bürgermeister- und Oberbürgermeisterkandidaten der Nazis zur Wahl standen, da stimmt Brügger nicht für sie. Und obwohl ihn Julius Streicher in der Stadtratssitzung im großen Rathaussaal persönlich anspricht und sagt, unter Ihnen sitzt ein Dichter zur linken Seite, der wird zu uns finden. Brügger weigert sich, das ist mutig. Das hat die Nazis nachhaltig enttäuscht. Streicher ist erbost, ergreift nochmal das Wort und sagt, dass man sehen wird, was in 4 Jahren noch von diesen Feinden, die sich jetzt nochmal gezeigt haben, übrig bleibt. Und Brügger wird noch im Rathaus zusammengeschlagen, ist dann auch länger krank und kommt dann als Konsequenz aus seinem Verhalten auch für 2 Monate ins Konzentrationslager Dachau. Er ist danach ein veränderter Mensch, ein gebrochener Mann, sagen manche, also um Jahre gealtert. Und das ist der Rahmen, in dem sich dann alles weiter abspielt. Also das heißt, Brügger weiß, was es kostet, Widerstand zu leisten, und er macht das auch. Aber er ist jetzt nicht jemand, der sozusagen dann ein zweites Mal in das Lager will und weiß, dass er dann nicht wiederkommen würde.
Hat Karl Brügger, nachdem er wieder entlassen war aus dem Konzentrationslager, mit den Nationalsozialisten kollaboriert?
Er hat eine Rolle in der nationalsozialistischen Kulturpolitik gespielt. Der hatte dann die Wahl, er hatte ja keinerlei Einkommen mehr. Die Fränkische Tagespost, wo er Redakteur war, war ja verboten. Das heißt, er war freier Schriftsteller mit dieser Biografie in der Zeit des Nationalsozialismus. Und er hat sich dann für einen Weg entschieden, den man kritisieren mag. Ich bin da nicht so dabei, das zu kritisieren. Er hat nämlich einfach so ein bisschen versucht, weiter seinen Lebensunterhalt als Schriftsteller zu finden, mit, sage ich mal, harmlosen historischen Romanen, die sein Freund Georg Gärtner recherchiert hat, mit Wiederabdruck, Neuabdruck seiner Gedichte, und er hat sich auch für Vortragsreisen hergegeben und hat schon sozusagen ein Stück weit der nationalsozialistischen Kulturpolitik eine Stütze gegeben. Aber er hat es gehasst. Er hat es gemacht, weil er das Geld brauchte, aber er hat es innerlich zutiefst abgelehnt. Das sieht man dann zum Beispiel auch das, was ich vorhin als ambivalent, also so widersprüchlich irgendwie zweiseitig bezeichnet habe, dass er zum Beispiel im Mai 1934 fährt er nach Berlin, muss er oder wird er dazu genötigt, nach Berlin zu fahren, um im Rundfunk zum 1. Mai ein Gedicht oder einen Text zum Wert der Arbeit vorzutragen. Das tut er auch. Das ist sozusagen den Kompromiss, den er macht. Das ist ein um die eindeutig republikanischen Teile gekürzter Text aus den jungsozialistischen Blättern von 1929. Also ein eigentlich eindeutig zu verstehender Text, aber man lässt eben die Teile weg, die jetzt da in die neue Zeit nicht passen. Aber er besucht zum Beispiel in Berlin dann die Familie Luppe, den Oberbürgermeister der Weimarer Republik. Es gibt Briefe von ihm, wo er sich eindeutig äußert. Aber er spielt mit, und das mag jemand ihm vorwerfen, der das vorwerfen will. Er spielt mit und spielt seine Rolle. Das sieht man zum Beispiel in seinem Roman Nürnberg, Roman einer Stadt, der erscheint 1935. Und da gibt es eine Armenhandlung, die in der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg spielt. Aber er erwähnt auch in diesem Buch zum Beispiel, dass es eine Geschichte auch der Weimarer Republik gibt, und schildert im Roman, dass es da einen Menschen gibt, der eine ganze Kiste voll solcher Materialien hat aus dieser Zeit. Und das kann man aber erst beurteilen, wenn etwas Geschichte vergangen ist. So mogelt er sich aus dieser Nummer heraus, und offensichtlich muss da auch das Reichsparteitagsgelände vorkommen. Er wählt dann das Denkmal in der Luitpold-Arena, das schon vor 33 dasteht, und bleibt da für sich konsequent, weil das Kriegserlebnis im Ersten Weltkrieg ihm ja tatsächlich was bedeutet, und das beschreibt er dann. Aber es gibt die Kompromisse, keine Frage, es gibt die Rolle Brögers als widerwilliges Aushängeschild für den deutschen Arbeiter. Und klar, man kann viele Gedichte von ihm nutzen, ohne sozusagen sich allzu sehr zu verbiegen, auch im nationalsozialistischen Sinn. Also wenn Bröger vom Wert der Arbeit redet, dann kann man das auch in die Ideologie des deutschen Arbeiters im Nationalsozialismus verschieben, und es scheint einigermaßen zu passen. Karl Bröger blieb 1939 etwas erspart, was sehr spektakulär gewesen wäre. 1939 planen die Nationalsozialisten nochmal einen Reichsparteitag im September. Der fällt dann aus wegen Krieg im September 1939, Einmarsch in Polen. Kein Reichsparteitag findet mehr statt, auch nicht der damals geplante Reichsparteitag des Friedens. Und die hätten sich für diesen Reichsparteitag nochmal in der Performance steigern wollen. Man kennt den Lichtdom um das Zeppelinfeld, also dass lauter Flakscheinwerfer um diesen großen Versammlungsplatz aufgestellt worden wären in der Nacht. Und für den Lichtdom 39 war auch ein Kulturprogramm geplant. Da sollten also über 1000 Menschen und mehrere hundert Musiker einen Art Massenchor anbieten. Und Karl Bröger sollte ziemlich am Schluss einen Text dafür beisteuern, den es schon lange gab, nämlich sein berühmter zweistrophiger kleiner Text »Nichts kann uns rauben«. Der heißt, nichts kann uns rauben, Liebe und Glauben zu unserem Land, es zu erhalten und zu gestalten, sind wir gesandt. Morgen wir sterben, unseren Erben gilt dann die Pflicht, es zu erhalten und zu gestalten, Deutschland stirbt nicht. Der Text stammt von 1923. Er ist 1926 der Schluss von Bürgers großen Bekenntnis zur Weimarer Republik, wo er sagt, also ich bin Republikaner und mein Deutschland ist ein republikanisches Deutschland, ist das Deutschland schwarz-rot-gold und nicht irgendwelche anderen Farben. Und mit diesem Text endet dieses Bekenntnis. Man kann es natürlich auch unterm Lichtdom singen und mit 1000 Leuten performen. Das ist Bürger dann zum Glück erspart geblieben. Aber es zeigt, dass seine Texte aus dem Kontext gerissen in der Nazi-Propaganda auch eine prominente Rolle spielen hätten können. Interessant ist, dass die letzte Planung für diesen Lichtdom, bevor es dann endgültig abgesagt wurde, dann dieses Gedicht nicht mehr enthalten hat. Offensichtlich ist dann selbst den Planern aufgefallen, dass es schon irgendwo vielleicht schräg ist, wenn man ausgerechnet dem Arbeiterdichter und Sozialdemokraten Karl Böger, dem Ex-Dachau-Häftling Karl Böger, den Schlusssatz unter dem Lichtdom lässt. Wurde also gekürzt, wir wissen nicht, ob deshalb, aber es zeigt, wie prominent Bürger war und weshalb die Nationalsozialisten nicht auf diese prominente Stimme, auf diesen Namen verzichten wollten. Und insoweit war Bürger immer in demselben Zwist. Gehe ich komplett auf Konfrontation oder mache ich mit, bin ich still, ertrage ich das? Ja.
Also kein leichtes Leben hatte er im Nationalsozialismus. Bei der Beerdigung sind doch auch, soweit ich weiß, Nationalsozialisten aufgetaucht.
Ja, ja, also man hat ihn immer wieder schon zum 50. Geburtstag und bei seinem Tod im Jahr 1944 sozusagen als angeblichen nationalsozialistischen Dichter vereinnahmt und verfälscht. Also die Familie hat es gehasst, dass Josef Goebbels ein Telegramm schickt, dass ein örtlicher Nazi eine Trauerrede hält, ja, aber dagegen konnten sie wenig tun. Die einzige Alternative für Bürger und seine Familie wäre tatsächlich gewesen, Deutschland zu verlassen. Nur wie soll das jemand machen? Wie soll das so ein einfacher Mann, der Bürger einfach letztlich war, wie soll der eine Emigration organisieren? Das ist schon relativ schwierig. Am deutlichsten wird es vielleicht mit zwei Sachen, die ich gerne vorlesen würde. Es gibt ein Buch, einen Sammelband im Dritten Reich, erschienen über Arbeiter, Arbeit. Der nennt sich Ruf zur Arbeit, von einem Herrn Kindermann herausgegeben 1941. Und so ein Exemplar bekommt der Bürger und er schreibt in das Buch selber rein, 1942, ein Gedicht, das heißt Stoßseufzer. Und es beginnt, armer Dichter, du bist verlassen, über dich kommen die Kommentatoren. Und es endet, ach, wenn sie dich nur in Ruhe ließen. Das zeigt die ganze Bitternis auch dieses Manns, der in so einem Buch vorkommt, da Tantiemen kriegt, seine Gedichte in einem Kontext wiederfindet, den er ablehnt. Und ja, dann eben das so hinnimmt, dass die, die ihn kannten, das auch wussten, wie dieser Mensch bis zum Schluss, bis er dann an Krebs gestorben ist, gedacht hat. Das sieht man an einem sehr schönen Text von Anna Steuerwald-Landmann, eine Jüdin, Volkshochschuldozentin, sicher auch eine Linke. Und die schreibt 1945 in einem Heft der Emigration, armer Karl Böger, im Tod noch reklamierten sie dich für sich, so als ob du je einer der ihren gewesen wärst. Und wir wissen's doch besser. Wenn wir's erst heute laut sagen, so geschieht das mit Rücksicht auf deine lieben Nächsten. Nie aber war deine Vaterlandsliebe zu Nationalismus. Und wenn die Nazis deine Lieder sangen, so waren es doch deine, unsere Lieder. Und die Nazis haben sie nur gestohlen, wie so vieles andere auch. Gut gesagt.
Was mich noch persönlich interessiert, wo haben Sie denn die ganzen Materialien gefunden über Karl Bröger? Ist ja schon so lange her.
Also es gibt eine leider nicht viel gelesene, sehr schöne Doktorarbeit von Gerhard Müller. Der hat den also bis ins Letzte erforscht Und da kann man viel nachlesen. Es ist sehr anstrengend. Es ist viel Kleingedrucktes. Aber da ist wahnsinnig Substanz drin. Und dann gibt es jetzt ganz neu einen neuen Teilnachlass, wo das ein oder andere Selbstzeugnis drin ist. Unter anderem auch dieser schöne Text von Anna Steuerwald-Landmann, den auch Müller schon zitiert. Der Nachlass selber liegt irgendwo in Duisburg. Und das Wesentlichste und Wichtigste, das, wo wir jetzt wahrscheinlich ganz anders sprechen würden, das ist alles im Krieg zerstört worden. Kröger wurde ausgebombt und da sind wahrscheinlich die wichtigsten Selbstzeugnisse, wo wir dann viel klarer sehen würden, wie es dem Dichter und Menschen Kröger im Zeit des Nationalsozialismus auch ging. Das hätten wir dann viel plastischer da. So bleiben nur die Briefe, die Kröger geschrieben hat und die woanders gelandet sind und nicht mehr in seinem Haus waren. Also große Verluste, aber es gibt noch genug Quellen, um sich ein ziemlich präzises Bild zu machen.
Aber doch eine sehr intensive Arbeit. Man muss sich alles erstmal zusammensammeln und suchen.
Und Kröger ist natürlich jetzt heutzutage nicht mehr derjenige, den alle lesen, den alle kennen. Ich muss sagen, leider, weil da sind schon Sachen dabei, die sind auch heute noch lesenswert.
Schönes Schlusswort. Dankeschön.
Bitteschön.